Lieber Vater, wir danken dir für das Vorrecht, für dich leben zu können, über unseren eigenen Schatten manchmal springen zu können und dieses Gefühl, dass mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, zu erleben. Das ist ein schönes Gefühl. Es ist ein wunderbarer Teil des Christseins. Und wir bitten dich, dass du uns in den vielen Bereichen unseres Lebens, egal ob es Finanzen sind, ob es mal etwas für dich zu wagen ist, dass du uns anspornst und dass wir das erleben. Und dazu brauchen wir deine Gegenwart und deine Hilfe. Amen. Ich habe es heute früh doppelt so schwer mit meiner Predigt. Und das ist ganz Uwes Schuld. Ich weiß nicht, wer von euch letzte Woche da war, aber Uwe hat eine absolute Steilvorlage hingelegt. Und ich saß hier in der ersten Reihe, ja, und ich habe gesagt, so möchte ich predigen können, ja. Wirklich, ja. Also, wie Uwe das geschafft hat, ja, einen schwierigen Text, so glasklar, ja, unverwässert und trotzdem mit so viel Liebe und mit so viel Humor herüberzubringen und Humor nicht auf eine Art und Weise der Wahrheit verwässert und irgendwie so das lustig und lapidar macht, sondern der es ermöglicht, dass man Wahrheit annehmen kann und auch herausforderungsvolle Wahrheit annehmen kann. Das finde ich so toll. Und jetzt kriege ich so diesen Staffelstab, ja, von Uwe. Und jetzt muss ich lahme Ente weitermachen, ja. Und, ja, okay. Und jetzt das Doppelschwere kommt. Uwe hat, weiß nicht, ob ihr das letzte Mal daran erinnern könnt, er hat das letzte Woche gesagt, er kennt, ja, Maleachi nur vom Zehnten und vom Geld. Und wie schlimm er das eigentlich findet, ja, dass Maleachi er nur vom Zehnten und vom Geld findet. Und jetzt übergibt er mir den Staffelstab und sagt, so, jetzt predigst du über Maleachi 3, über Geld und Finanzen, ja. Und er sitzt da und lacht hämisch. Ich zahl dir's heim, ich sag dir's. Es ist aber etwas Wahres dran. Ich weiß nicht, ob es euch so wie mir geht, wenn wir Maleachi 3 lesen. Für mein Gefühl ist es ein Stück zu laut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ist gut? Okay. Wenn wir Maleachi 3 lesen, ich habe innerlich, gehen bei mir so der Vorsichtsmauer hoch oder so, weil ich genau weiß, was kommt. So irgendwie so eine Druckpredigt, noch mehr zu geben. Und jeder kennt Maleachi 3 wahrscheinlich. Viele von euch haben schon mal irgendwelche amerikanischen Heilungsprediger gelesen, die eine Stunde für eine Opferpredigt verwenden und 10 Minuten für Heilung zu beten. Und jeder weiß von uns, kennt dieses Gefühl, ja, wenn der Text kommt, man will einfach innerlich zumachen. Nun ist aber die Sache so, es ist denn wirklich schade, weil die kostbare Verheißung und die Wahrheit, die in Maleachi 3 zu finden ist, ja, geht ja durch den Missbrauch der Bibelstelle nicht weg. Und ich hoffe einfach, dass wir einfach heute offene Herzen haben, Maleachi wirklich zuzuhören, wie es von Gott gemeint war. Ich weiß, dass der Missbrauch oftmals so hoch ist und vor allen Dingen so bekannt ist, dass man schon Witze drüber macht. Also ich kenne zum Beispiel einen Witz, da sterben zwei Predigerkameraden, ja, einen Baptist und einen Charismatiker, ja, so die Charismatiker sind so wie wir. Und die kommen da bei Petrus an, ja, und der Petrus steht am Himmelstor und er sagt, wisst ihr was, Kameraden, ja, ihr habt so eine klasse Arbeit gemacht, bei uns ist irgendwie erstmal voll, ja. Es ist rammelvoll, es geht einfach nicht weiter. Wir sind gerade dabei zu expandieren. Könntet ihr eventuell für 14 Tage in die Hölle und dann holen wir euch ab und dann dürft ihr hier hoch. Und weil es natürlich liebe Leute sind, sagen die, ja, kein Problem, machen wir. Aber nach 2 Tagen ruft der Teufel schon an bei Petrus und sagt, hol die beiden heraus. Der Baptist hat die Hälfte schon bekehrt und der Charismatiker hat so eine große Opferkollekte zusammengelegt, dass die anfangen, eine Klimaanlage zu bauen. Nun weiß ich nicht, ob das so klug ist, über die Hölle Witze zu machen, weil es wirklich nicht lustig ist. Also über den Holocaust macht man auch keine Witze. Und die Hölle ist eine traurige und eine reale Angelegenheit. Aber ihr kennt mich, ihr wisst, dass ich mit Witzen nicht irgendwie eine biblische Wahrheit verwässern will. Aber mir fiel einfach kein besseres Beispiel in dem ein, um auch die Wahrheit zu illustrieren. Wir wissen, wie es ist. Okay, deshalb lasst uns einfach diesmal zu Maleachi gehen. Lasst uns Maleachi 3 zusammen lesen. Kehrt um zu mir, sagt Gott. Und wenn ihr das tut, dann kehre ich um zu euch, spricht der Herr der Herrscharen. Ihr aber sagt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Opfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr, die ganze Nation. Jetzt Vers 10, weiter. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscharen. Damit wir heute nicht das machen, was manche, geldliebenden Prediger machen, sie sagen, sie nehmen den Text und dann sagen sie, gebt mir so viel Geld wie möglich und dann beruft euch auf Maleachi 3 und seht zu, wie er kommt. Ja, schmeißt all euer Geld in meinen Opferkorb rein, den ich kriege, und dann geht ihr schön zu Hause zu Maleachi 3 und bittet Gott, dass er euch versorgt. Damit das nicht passiert und damit wir nicht dieses Gefühl bekommen, ja, dass Gott uns hier verheißt, ja, wenn ich meinen Zehnten gebe, dann werde ich reich, habe ich mir gedacht, wir gehen als allererstes mal zum 1. Timotheus 6, um so ein bisschen eine Grundlage zu schaffen, um Maleachi zu verstehen. Der 1. Timotheus 6 ist unwahrscheinlich hilfreich für diejenigen, die denken, vielleicht ist ja doch was dran am Wohlstandsevangelium. Wenn ich einfach nur die richtigen Knöpfe drücke, treu in meinen Finanzen werde, macht mich Gott vielleicht doch noch reich, hübsch und schön und wohlhabend. Und 1. Timotheus 6 ist eine ganz interessante Bibelstelle, um zu sehen, was Gott über unsere Finanzen denkt, wie er darüber denkt, ob wir reich sein sollen oder nicht, ob wir arm bleiben sollen oder nicht. Und hier habe ich euch erstmal die ersten zwei Verse mitgebracht. Hier heißt es, alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihren eigenen Herren aller Ehre würdig achten, damit der Name Gottes und das Evangelium nicht gelästert werde. Die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie nicht gering achten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen noch besser dienen, weil die Herren Gläubige und Geliebte sind, die davon profitieren. Dies lehre und ermahne. Was hat das mit Finanzen zu tun? Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, was hier im 1. Jahrhundert passiert. Hier gibt es Sklaven, die werden Christen. Und diese Sklaven haben, je nachdem, ob ihr Herr auch an das Evangelium glaubt, entweder gläubige Herren oder ungläubige Herren. Und jetzt kommt das Evangelium nicht zu den Sklaven, wie wir gedacht haben, und verheißt ihnen Wohlstand und Freiheit, sondern die Sklaven bekommen das Evangelium zu hören, wo drin steht, ihr seid Christen geworden, dient eurem Herrn in dem Status, wo ihr seid, mit ganzer Kraft, mit ganzer Hingabe, mit ganzer Leidenschaft, egal ob es Ungläubige sind oder Gläubige. Ja, bei den Gläubigen ist es ja auch noch so, da heißt es, die aber die gläubige Herren haben, sollen sie nicht gering achten. Das ist natürlich eine ganz menschliche Motivation, ja. Wenn ich jetzt ein Sklave von jemandem bin und mein Herr wird Christ, ja, dann sage ich mir auch, jetzt, der kann mir gar nichts mehr, ja. Der ist jetzt ein Bruder, dem kann ich jetzt mal ein bisschen, jetzt kann ich endlich mal ausschlafen, ja. Der hat mich lieb zu behandeln, und dann wird einfach der Dienst und die Bereitwilligkeit, ihm zu dienen, lässt nach. Und Gott sagt hier, nein, wenn du als Sklave berufen bist, gib dein Bestes, als Sklave zu dienen. Nun sind wir froh, dass es in der heutigen Gesellschaft keine Sklaven mehr gibt. Aber was sagt das über unseren gesellschaftlichen Stand aus, den wir haben? Und was sagt das darüber aus, wie Gott über uns denkt, die wir Handwerker, reine Machtfrauen, Mütter und Prediger sind? Ja? Für uns gilt das Wort, strebe nicht nach Reichtum und Wohlstand und finanziell noch unabhängiger zu werden, sondern was Gott durch diesen Text sagt ist, sei zufrieden in der Position, in der Gott dich gestellt hat und sei glücklich, Mutter zu sein. Sei glücklich, Handwerker zu sein, auch wenn deine finanzielle Belohnung nicht, keine Ahnung, die Schallmauer durchbricht. Sei glücklich in der Berufung, die du bekommen hast, auch wenn sie in der heutigen Gesellschaftsschicht vielleicht nicht dem sozialen Standard eines Staranwaltes oder Arztes oder wie auch immer entspricht. Ist das nicht krass? Und jetzt guck mal auf, was in den nächsten Versen passiert, in Vers 3. Da heißt es, gleich, im Vers 3. Es müsste noch eins vorher geben. Nächstes, genau. Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß echter Gottesfurcht ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entsteht Neid, Hader, Lästerungen, böse Verdächtigungen, beständige Zankereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und keine Ahnung von der Wahrheit haben und meinen, dass Gottes Furcht ein Mittel zum Gewinn sei. Ich weiß nicht, aber die Leute, die denken, das Wohlstandsevangelium ist das wahre Evangelium unseres Herrn, die haben 1. Timotheus 6 wahrscheinlich nie gelesen. Weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie Paulus sagt, wenn du ein Sklave bist, diene deinem Herrn als Sklave. Und die haben zwar Geld gekriegt, die haben zwar ein monatliches Pekulium bekommen, also eine Art Entlohnung, aber es war nicht viel. Mit aller Freude und sei einfach für deinen Herrn da. Und ich weiß nicht, wie man noch als Wohlstandsevangeliumsprediger diesen Text lesen kann, wenn dann da steht, wenn jemand etwas anderes lehrt und sich nicht zuändert, hat er keine Ahnung von der Wahrheit, ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Also spätestens das sollte mir die Furcht Gottes in die Knochen irgendwo bringen und mir sagen, ups, vielleicht bin ich mit meiner Theologie doch nicht so richtig. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Hier sagt Gott, wer denkt, dass Gottes Furcht ein Mittel zum Gewinn ist, der hat einfach keine Ahnung. Und dieses Wort Gottesfurcht ist das griechische Wort Eusebia. Und leider gibt es kein richtiges deutsches Wort, um das mal zu übersetzen. So ganz früher gab es zum Beispiel Worte wie Frömmigkeit, Gottseligkeit. Und das waren Worte, die waren echt in vor 200 oder 300 Jahren. Aber aufgrund dessen, dass in der Gesellschaft keiner mehr fromm sein wollte und keiner mehr gottselig sein wollte, haben die Worte sich einfach nicht weiterentwickelt. Und es gibt heute kein Wort mehr, was diese Eigenschaft beschreibt, weil es einfach keiner sein wollte und die Leute es nicht mehr gebraucht haben. Und deshalb erscheint Frömmigkeit, Gottseligkeit, wir würden vielleicht sagen, Gott hingegeben sein, fast wie ein Fremdwort. Und was Paulus aber hier sagt, ist, es gibt Leute, die denken, dass Eusebia, dass Frömmigkeit, ein Mittel zum Gewinn ist. Die denken, wenn ich Christ werde, werde ich endlich reich. Wenn ich Christ werde, bringe ich endlich zu etwas, was ich andersweitig nicht schaffe. Ich glaube, ich sollte Prediger werden. Ja? In Deutschland klappt das noch nicht so, aber in Amerika auf alle Fälle. Also ich weiß nicht, wer so ein bisschen schon mal amerikanisches christliches Fernsehen angesehen hat, ja, da wird mir schlecht dabei. Ja? Deshalb gucke ich gar kein Fernsehen mehr. Weil das christliche Fernsehen ist nicht besser als das nicht christliche Fernsehen. Paulus sagt hier, göttlich sein, Gott hingegeben, Gottesfurcht ist kein Mittel zum Gewinn. Es bringt dir finanziell nicht unbedingt etwas, Christ zu sein. Es bringt dich nicht unbedingt in eine bessere finanzielle oder soziale Situation. Und jetzt fragen wir uns und sagen, na, wenn es mir nichts bringt, was bringt es mir denn dann überhaupt, Christ zu sein? Und darauf hat Paulus auch eine Antwort, nämlich im nächsten Vers. Dann sagt er, nein, Christ sein ist ein totaler Gewinn. Gottesfurcht, Eusebia, ist ein Gewinn, wenn sie gekoppelt ist mit Genügsamkeit. Und Genügsamkeit ist ein altdeutsches Wort wieder für einen einfacher Lebensstil. Also bringt es etwas, Christ zu sein? Total! Es ist ein Riesengewinn, Jesus nachzufolgen. Es hat enorme Vorteile, wenn wir es koppeln mit Genügsamkeit. wenn wir es koppeln mit einem einfachen Lebensstil. Und ein einfacher Lebensstil, das erklärt dann Paulus gleich. Er sagt ja, denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, wir bringen auch nichts aus ihr heraus. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Also ein einfacher Lebensstil wird in Vers 8 definiert, Nahrung und Kleidung zu haben. Und Nahrung und Kleidung ist einfach die Art und Weise, wie die griechischen Leute dafür gesagt haben, dass die Grundbedürfnisse des Lebens gestillt sind. Dazu kann auch gehören ein Fahrrad, ja, ein Stück Stollen, eine gute Tasse Kaffee, ja. Auch ein Auto kann zu Grundbedürfnissen gehören, ja, wenn es nicht gerade die Sonder-XXL-Version da aus dem VW-Werk ist, ja. Je nachdem, ja, ob du es brauchst, um in dieser Welt zurechtzukommen, gehören diese Dinge einfach, vielleicht sogar auch das Handy, ja, zu Nahrung und Kleidung dazu. Es ist einfach ein Wort dafür, für wie das, was du wirklich zum Leben brauchst. Ohne zusätzlichen Luxus. So, das ist die biblische Theologie, die Paulus uns anbietet, wenn er sagt, wie sollen wir mit Finanzen umgehen. Er sagt, es ist total legitim, Finanzen zu verwenden für den einfachen Lebensstil. Es ist total legitim, dir einen neuen Laptop zu kaufen, wenn du denkst, dass das dazu, zu einem einfachen Lebensstil dazugehört. Gott gönnt uns den neuen Laptop, ja. Wenn es nicht Luxus ist und extravagant ist und nicht notwendig ist. Und die Begründung sehen wir im Vers 8. Wir sind nur eine ganz kurze Zeit auf dieser Welt. Ganz kurz. Wir sind ohne Finanzen gekommen, ohne Geld, nackt auf dieser Welt erschienen und wir werden nackt wieder gehen. John Piper hat gesagt, er hat noch nie einen Umzugstransporter hinter einem Leichenwagen fahren sehen. Ja. Ich finde, das ist eine klasse Illustration, ja. Du lässt alles zurück, ja. Du lässt alles da, ja. Wenn der Leichenwagen kommt, der sagt dann nicht, ja, was soll man denn alles noch mitnehmen, ja, für den großartigen Umzug, den wir machen, ja. Alles, was du hast, lässt du zurück. Und du bist auf eine kurze Zeit hier. Und wir sollen unser Leben so arrangieren, als wenn das Leben hier extrem kurz ist und wir nichts hineingebracht haben, und auch nichts in die nächste Welt an rein materiellen Dingen hinüberretten. Und das Problem ist nicht Geld an sich, das sehen wir gleich im Vers 9. Geld an sich ist nicht das Problem, sondern die reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel allen Bösen ist die Geldliebe. Die Wurzel allen Bösen ist nicht das Geld. Geld ist komplett neutral. Es ist nicht schlecht. Geld ist neutral. Ob es schlecht oder gut ist, werden wir erst mal sehen, wie du damit umgehst. Aber diejenigen, die Geld lieben, das ist das Problem, die Geldliebe, die bringt viele in Schwierigkeiten. Und davon, dass Menschen vom Glauben abirren und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Nächste Folie. Und jetzt kommt wieder ein ganz interessanter Vers. Im Vers 11 heißt es, du aber Mensch Gottes, fliehe dieser Dinge, strebe nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, die Eusebia, könnt ihr euch dran erinnern, das ist die Frömmigkeit wieder, die gekoppelt sein soll mit einem einfachen Lebensstil, strebe nach Glauben, Liebe, Ausharren und Sanftmut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens und dann kommt es noch mehrere Aufzählungen dazu. Bis zum Vers 14, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, die wird sein zu seiner Zeit und der alleinige Machthaber wird sich zeigen, der König der Könige, der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und in einem unzugänglichen Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Und was Paulus hier macht, ist, er macht Folgendes. Er sagt zuallererstens, du aber, o Mensch Gottes. Und was dieser Ausspruch bedeutet, o Mensch von, und dann die Person, die dann beschrieben wird, ist im Genitiv, ist die typische Art und Weise, wie man im ersten Jahrhundert Verwalter benannt hat, also Sklaven, die von ihrem Herrn etwas anvertraut bekommen haben und damit wirtschaften sollen, währenddessen der Herr nicht da ist. Das ist ein ganz typisches Szenario, passiert immer wieder zu Zeiten des Neuen Testaments, haben wir auch in einigen Beispielen, einigen Metaphern im Neuen Testament. Da heißt es, der Herr des Hauses geht auf eine große Reise, er übergibt seine Dinge, die ihm gehören, an Verwalter. Das heißt, das sind Sklaven, denen er vertraut. Und dann sagt er Tschüss und sagt, wirtschaftet ordentlich, bis ich wiederkomme. Und dann benutzt das Neue Testament diese Metapher und sagt, manchmal kommt der Herr eher wieder, manchmal kommt er später wieder. Wir wissen nicht, wann er wiederkommt, wirtschafte ordentlich. Und diese Idee des Verwalters, o Mensch Gottes, das steckt da drin. Den sollte Timotheus mitnehmen. Das heißt, wenn es Anweisungen gibt, wie Timotheus mit Geld umgehen soll, dann erinnert Paulus ihn daran, dass er ein Verwalter Gottes ist. Das heißt, wenn jemand zu mir sagen würde im ersten Jahrhundert, o du Mensch von Wayne, heißt es, ich bin ein Sklave, ich habe von Wayne Geld, Finanzen etc. bekommen und ich muss jetzt mit anvertrauten Dingen, die mir nicht gehören, so wirtschaften, dass wenn er aus Chicago wiederkommt, ja, ich die zu seinen Füßen lege und sagen, so habe ich mit diesen Dingen, die du mir gegeben hast, so bin ich mit ihnen umgegangen. Ja. Und dann sagt er, gut gemacht, treuer und gerechter Diener, es gibt einen Weihnachtsbonus. Ne? So, okay, gut. Kein Obi-Adventskalender, haben wir genügend davon, ja? So, und das heißt, die Idee, die hier dabei ist, ja, die Paulus uns hier vermitteln will, wir sind Verwalter Gottes. Alles, was wir haben, was wir anvertraut haben, an materiellen Gütern und vor allem am Evangelium, sollen wir in dieser Zeit verwalten, wie als wenn es uns nicht gehört. Zu seinem Interesse. Um ihm zu dienen. Und immer im Blick auf Vers 15, ja, man könnte denken, Mensch, Paulus, was machst du denn? Bleib doch mal bei einem Thema, ja? Du schwenkst immer hin und her. Erst redest du von Geld, jetzt redest du von demjenigen, der in Licht lebt und den keiner sehen kann. Spring doch mal nicht so hin und her. Und Paulus sagt, ich spring überhaupt nicht hin und her, sondern Umgang mit Finanzen, wie du mit anvertrautem Geld umgehst, macht nur Sinn, wenn du eines bedenkst. Dass der Herr der Herrlichkeit, der König der Könige, der Herr der Heerscharen, der allein Unsterblichkeit hat und in unzugänglichem Licht wohnt, wiederkommt und du vor ihm stehen wirst und du ihn sehen wirst und sagen kannst, dein Licht, Glanz, ist eine Bezeichnung für die Würde, Schönheit, Größe, Macht und Majestät, ist umwerfend attraktiv. Dass ich jetzt bereit bin, im Hinblick auf dessen, dass er wiederkommt, zu sagen, okay, das macht alle Dinge anders. Das macht alle Dinge anders, wie ich auch mit Geld umgehe. Wenn ich weiß, der Herr der Herrlichkeit kommt mit funkelnder Pracht und Schönheit wieder und ich werde vor sein Angesicht liegen und sagen, du bist so genial, dann bewirkt es jetzt in mir eine Willigkeit, mit Finanzen anders umzugehen, als wenn ich denke, na, die Welt, die trödelt so dahin, bla bla bla, die plätschert so immer, wie sie immer hergelaufen ist und nichts ändert sich. Ich kann mich noch daran erinnern, zu meiner Jugendzeit, als ich in der Jugend war, wir hatten alle kein Geld, ja. Wir waren die Ärmsten aller Ärmsten, ja. Und ich war fast daran, verhaftet zu werden, ja. Weil ich immer meine Karte in den Geldautomaten gesteckt habe, ja. Und nicht wusste, ob was drin ist und einfach Augen zugemacht habe und getippt habe und gehofft hat, kommt was raus oder kommt nichts raus, ja. Und es kam immer was raus, ja. Aber nicht viel. Und trotzdem, wir waren so begeistert von Jesus und von der Idee, dass er wiederkommt, ja. Dass wir immer Geld an Reinhard Bonke geschickt haben, ja. Wir haben sogar, wenn wir untereinander, also dann, als die ersten Leute angefangen, geheiratet zu haben, ja, waren wir so verrückt, wir haben im Namen des Hochzeitspaar eine Spende an Reinhard Bonke geschickt und das als Geschenk, als Hochzeitsgeschenk übergeben, ja. Weil wir so verrückt waren und gesagt haben, hey, alles für unseren Herrn, ja, wozu brauchst du Geschirr? Wir wollen ins Reich Gottes was investieren. Das ist nicht krass, ja. Und ich denke, okay, vielleicht war es manchmal ein bisschen übertrieben, ja. Aber so ein bisschen was, ja. So ein bisschen was von der Motivation wünsche ich mir noch, ja. So ein bisschen was, ja. Alles für ihn und sein Reich. Wäre doch echt klasse, oder? Und jetzt kommen wir zurück zu Maleachi. Wir sehen also Folgendes. Es tut mir echt leid, ja. Aber die Wahrheit ist, Gott hat kein Interesse daran, dass wir reich werden. Malachi sagt jetzt Gott, und das ist ein schwerer Vorwurf, habt ihr Gott beraubt? Und er sagt, ja, ihr habt Gott beraubt, weil ihr mir Teil des Wichtigsten, was mir gehört, ein Opfer vom Ersten, zurückhaltet. Und du musst mir vorstellen, Tempelraub im ersten Jahrhundert ist was richtig, richtig Schlimmes. Ja? Du klaust nicht von einem Gott, weil der ist so richtig zornig. Und der kann mit Blitzen werfen. Ja. Also Leute haben geklaut ohne Ende im ersten Jahrhundert. Und wenn dein Geld sicher war, hast du es zu einem Tempel gebracht. Weil vom Tempel hat keiner geklaut. Also wenn noch irgendwo ein Fünkchen Respekt und Furcht da war, ja, bei Räubern im ersten Jahrhundert, haben die überall geraubt, aber nicht vom Gott, nicht vom Tempel. Und jetzt sagt Gott, ihr habt mich beraubt. Ihr habt das Schönste und das Beste zurückgehalten. Ihr baut euer eigenes Reich, euer eigenen großen Häuser. Und was er mir bringt, sind so ein bisschen die Übrigbleibsel. Ja? Und dann macht er ihnen die Verheißung. Und er sagt ihnen, bringt das ganze Ding in meine Vorratskammern, damit Essen in meinem Haus ist. Und werde ich nicht treu sein? Und wenn ihr mir euer Bestes gebt, für euch sorgen und euch Überfluss geben, Überfluss nicht, damit ihr endlich reich werdet und euch nie wieder Sorgen machen müsst, sondern Überfluss ist dazu da, um wieder ins Reich Gottes zu investieren, um wieder zu geben. Und so denke ich, ist einfach, wenn man das mal auf den Punkt bringen will, was biblische Theologie über den Umgang mit Finanzen sagt, ist, einen einfachen Lebensstil, damit wir extravagant für Gott geben können. Nicht extravagant leben, damit wir gelegentlich was übrig haben für Gott, sondern im Alltag nach einem einfachen Lebensstil trachten, damit genügend Geld da ist, um Gott extravagant Finanzen zu geben. Und nun, was heißt das ganz praktisch? Ich denke, dass einfacher Lebensstil zum Beispiel nicht unbedingt bedeutet, dass man immer nur das Allerbilligste kaufen muss. Ja? Die billigsten Schuhe sind nicht immer die besten Schuhe. Und ich glaube nicht, dass Gott von uns erwartet, dass wir immer nur das Zeug kaufen, was aus einem bestimmten Land kommt, das ich jetzt nicht nennen will. Ja? Weil es ist nicht weise investiert. Ein einfacher Lebensstil fragt einfach die Frage, wie investiere ich mein Geld so weise wie möglich und so sinnbringend wie möglich? Wie mache ich aus dem Geld, das ich habe, das meiste und das Beste? Ganz praktisch auch, wenn du noch nie einen Zehnten gegeben hast, und ich glaube nicht, dass, sag mal so, dass direkt die Regeln des Alten Testaments auf das Neue Testament übergreifen, wo es heißt, jeder muss genau, haargenau diesen Zehnten bringen und da soll er hin. Und wenn du das gemacht hast, dann ist gut. Und wenn du es nicht gemacht hast, dann ist ganz schlimm, dann bist du aus dem Bund raus. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass wenn Gott die alleinerziehende Mutter sieht, die von Hartz IV lebt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott erwartet, dass sie ihren Zehnten gibt. Weil ich glaube, dass es Hartz IV einfach nicht hergibt. Aber ich glaube auch nicht, dass der Starrechtsanwalt, der, keine Ahnung, 100.000 nach Hause bringt im Jahr, seinen Zehnten gibt und aller Zeit genügend getan hat. Sondern ich glaube, was Gott möchte, ist, dass wir alle, in welcher Situation wir auch gerade leben, einen einfachen Lebensstil leben und so viel wie möglich von dem, was übrig bleibt, ins Reich Gottes investieren. Und wenn du es noch nie gemacht hast, ein Stück von deinem Geld regelmäßig zu geben und zu spenden. Ich rate dir vielleicht, ich kann es vollkommen nachvollziehen, weil ich kann die Angst nachvollziehen, wenn man sagt, oh, vielleicht reicht's nicht. Ich rate dir mal, nicht beim Zehnten anzufangen, sondern beim Zweieinhalbten. Als Anfang. Einfach mal als Test. Weil der Zweieinhalbte, der tut nicht ganz so weh wie der Zehnte. Ja, der Zweieinhalbte, das ist noch einigermaßen übersichtlich, und einfach mal einen Dauerauftrag einrichten und mal 3 Monate gucken, was passiert. Und du wirst erstaunt sein, was passiert. Du wirst nach 3 Monaten sehen, wow, so schlimm war es gar nicht. Ja, es hat funktioniert. Wow, ist das fantastisch. Ja? Und in 3 Monaten predige ich wieder und dann sage ich mal so, jetzt probier mal 5%. Und es wird genau wieder dasselbe rauskommen. Versuch einfach mal, den allerersten Schritt zu gehen und regelmäßig etwas zu spenden, regelmäßig etwas an Gott abzugeben Und du wirst sehen, es ist echt, es ist eine Befreiung. Es ist schön, es ist angenehm. Und diese Predigt, übrigens, Wayne hat mir das extra nochmal gesagt, bevor ich angefangen habe, ist nicht dazu da, um euch zu ermutigen, heute in die Gemeinde zu spenden, weil wir irgendwie rote Zahlen da sind. Es sind schwarze Zahlen da. Halleluja, Amen. Ja. Die Predigt ist nicht dazu da, um euch zu ermutigen, für die Oskar-Röder-Straße zu spenden. Nicht heute. Die Predigt ist einfach da, weil sie heute dran war und weil wir heute durch Maleachi durchgegangen sind und weil wir heute einfach dieses Prinzip entdecken, wir sollen uns als Christen danach ausrichten, einen einfachen Lebensstil zu leben, um so spendabel wie möglich für Gott zu sein. Übrigens, ein einfacher Lebensstil, und das ist auch noch ganz wichtig fürs Reich Gottes, das ist vielleicht mein letzter Punkt für heute. Ein einfacher Lebensstil sieht für jeden von uns anders aus. Ein einfacher Lebensstil sieht für den Studenten anders aus als für den Staranwalt. Ja. Für den Studenten mag es angebracht zu sein, seine Klamotten im Second-Hand-Laden zu kaufen. Übrigens, ich habe das auch gemacht, ich habe meine Klamotten im Second-Hand-Laden gekauft und habe trotzdem eine super schicke Frau gekriegt. Ja. Obwohl ich zugeben muss, dass als Nadja mich zum allerersten Mal gesehen hat, das hat sie mir später offenbart, sie gesagt hat, das Erste, was sie macht, ist, sie kauft mir mal neue Klamotten. Ja. Okay. Aber du musst von jemandem, der einen erfolgreichen Architekt ist, ja, nicht erwarten, dass er seine Klamotten im Second-Hand-Laden kauft. Für den ist ein einfacher Lebensstil, er lädt sich den Schneider nach Hause ein und er hat 5 Anzüge, von denen du nur träumst. Aber das ist für ihn und für seine Stellung, die Gott ihm geschenkt hat, die Gott ihm gegeben hat, durchaus ein angebrachter, einfacher Lebensstil. Und ich glaube, wir sollten in der Gemeinde einfach, auch arme Leute haben es total schwer, ja. Es sind nicht nur die reichen Leute, die in der Gefahr stehen, geldgierig zu sein oder Geldliebe zu haben. Es sind auch die armen Leute, die wir in der Gefahr stehen, zu sagen, nach oben zu gucken und immer zu sagen, oh, wenn ich das hätte und wenn ich so wie der wäre, ja, dann wäre alles anderes. Ich denke, wir sollten einfach jeder nur auf uns gucken. Wir, jeder Einzelne für uns, wir dienen unserem Herrn. Und jeder muss in seiner sozialen Lage, die Gott ihm einfach geschenkt hat, selber wissen, worin ein einfacher Lebensstil besteht und worin nicht. Und der eine, für den kann es durchaus sein, dass er sich ein brandneues, nagelneuen Mercedes leistet und er trotzdem noch einen einfachen Lebensstil lebt. Und für den anderen ist einfach nur ein Fahrrad drin. Okay. Und ich denke, wir sollten einfach da uns in der Gemeinde auch drin üben, dann nicht neidisch zu sein, sondern einfach für die Leute uns auch zu freuen, denen Gott viel Geld schenkt. Es ist übrigens nicht leicht für die Leute mit viel Geld. Natürlich haben sie einen Vorteil. Natürlich hat derjenige, der viel Geld hat, den Vorteil, nicht gucken zu müssen, nicht zählen zu müssen, wenn er irgendeine Anschaffung machen will. Aber es ist nicht einfach. Geld, was im Übermaß da ist, wirklich gut zu verwalten. Das hat Jesus schon gesagt. Er hat gesagt, wie schwer es ist, für einen reichen Mann ins Reich Gottes zu kommen. Ich glaube, es ist überhaupt nicht notwendig, eifersüchtig oder neidisch zu sein für Menschen, die viel Geld haben. Die haben es nicht leicht. Sie haben eine extra Last, eine extra Herausforderung, mit diesem vielen Geld verantwortungsvoll umzugehen. Und es ist nicht einfach. Und wir sollten für sie beten und nicht über ihre Stellung und über ihr Vermögen neidisch sein. Geld ist eine rare Kommodität. Das heißt, wenn wir nicht beten, wird Gott in gewissen Dingen seine Hand nicht bewegen. Wenn wir nicht um Mut für Gott bitten, dass das Evangelium durch uns persönlich zu unseren Nachbarn und Freunden kommt, wird das Reich Gottes nicht gebaut werden. Und wenn wir nicht bereit sind, dass Gott in unser Leben spricht und sagt, gib extravagant, wird es auch an Finanzen, am Reich Gottes fehlen. Und das Reich Gottes kann nicht auf diese Art und Weise gebaut werden, wie Gott es eigentlich will. Das ist eine totale Ermutigung für dich, weil das bedeutet, dass dein Beitrag wirklich was leistet. Dass das, was du gibst und das, was wir geben, wirklich was bringt. Und ich bin total froh, in einer Gemeinde wie die Jesusgemeinde zu sein. Ich bin dankbar dafür, wie die Ältesten mit Finanzen umgehen. Ich weiß einfach nur, das, was ich gesehen habe und das, was ich erlebt habe, ist, wir gehen sparsam und vorsichtig mit den Finanzen um, die ihr uns gebt. Und ich bin dankbar und froh darüber, dass wir eine Gemeinde sind, die wirklich extravagant geben. Wenn ich an Oskar-Röder-Straße denke, wenn ich an NCMI denke oder wenn ich an Äthiopien denke, extravagant. Und ich freue mich, in so einer Gemeinde zu sein, weil es mir eines zeigt, wir haben als Gemeinde ein Stück davon geschmeckt, dass Jesus herrlich und groß und total genial ist. Und dass es faszinierend ist, ihm nachzufolgen, ihm zu erwarten, dass er wiederkommt. Und jetzt schon in dieser Erwartung auch unsere Finanzen immer wieder hinlegen und sagen, hilf uns Herr, dass wir auch weiterhin so integer mit unseren Finanzen umgehen, wie du es uns bisher ermöglicht hast. Amen und Amen. Amen.